Ihr Lieben, die ihr uns auf Steady unterstützt, an euch nochmal ein ganz dickes Dankeschön, dass ihr uns da unterstützt mit finanziellen Mitteln, dass wir hier regelmäßig Folgen raushauen können und uns auch technisch weiter verbessern dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen und ganz viel Spaß in dem Fall dann allen mit der Folge.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Again aus Tims Wohnzimmer. Und tatsächlich heute auch wieder in Anführungszeichen nur der Tim und nur der Simon. Ha, da haben wir euch zum Nachteil.
Die Dinge sind anders, als man denkt.
Ihr dachtet, ihr hört etwas über den nächsten König. Ha, ha, ha. Wir haben euch zum Narren gehalten. Und damit haben wir auch schon den ersten kleinen Hinweis gegeben, worum es heute gehen könnte. Spoiler-Alarm, der Hexenkönig ist es noch nicht. Obwohl, was man sagen muss, in diesem Format ist der Hexenkönig schon mal vorgekommen.
Vielleicht kommt er ja auch nochmal vor.
Ja, wer weiß das schon. Auf jeden Fall. Wir haben uns gedacht, verhalten wir uns mal ganz komisch und vergenussmutzeln kein Pfeifenkraut, so wie wir das in der ersten Folge oder vielleicht auch in den ersten beiden Folgen.
Ich glaube, in den ersten drei, weil wir ja auch irgendwie, das war ja auch so eine, wir nehmen 4 Stunden auf und dann fällt uns auf, oh, das ist ziemlich lang geworden, Nummer.
Da ist was Wahres dran. Naja, aber zumindest haben wir was zu trinken besorgt. Und wenn ihr glaubt, wir haben jetzt ein richtig schönes, kräftiges, vielleicht diesmal auch irgendwie zur Jahreszeit passendes Bier geholt, dann seid ihr aus dem Holzweg gekommen. Ja, gekommen oder wie auch immer.
Ich glaube, man sagt auf den Holzweg gekommen. Ja, passend zum Thema dumme Entscheidung. Also eigentlich ist das hier eine Protestaktion. Also wir trinken hier heute Gösser. Davon haben wir schon mal was getrunken, glaube ich. Aber das Bier, jetzt trinken wir das Radler. Ja, ich würde ja sagen, keine weiteren Worte notwendig. Aber das Medium funktioniert ohne Worte leider nicht.
Ja, Tim zum Wohle. Ich finde das Bier oder das Radler oder was auch immer es dann am Ende ist, zumindest sehr schön aufgemacht. Es kommt in einer grün-gelben Dose, 0,5 Liter. Und während hier natürlich groß draufsteht, Gösser, darunter dann Brautradition seit 1860, Naturradler, steht da drüber der Slogan Gut, Besser, Gösser. Da wollen wir gar nicht großartig drauf eingehen, sondern wir wollen erstmal checken, ja Tim, wie schmeckt's dir denn?
Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge noch öfter Sachen sagen, wo Leute vielleicht auch denken, ja, das ist doch eigentlich voll gut und so. Und da jetzt ein bisschen vielleicht drüber, was heißt, ablästern oder das schlecht machen. Hier ist es ein echter Fall. Unabhängig von anderen Problemen, die ich mit diesem Getränk habe, ich verstehe wirklich nicht, warum das immer so gefeiert wird. Es schmeckt vergoren und zitronig. Also Zitrone ist noch der bessere Part, überraschenderweise. Nee, ich bin kein Fan. Ich sag's, wie es ist.
Ich finde es nicht so schlimm wie du, glaube ich. Mir ist es doch auch eine Ecke zu zitronig. Dafür kommt es aber auch ein bisschen fruchtig daher. Das hat ja auch immer was. Ja, und ich bleibe dabei. Also, wenn ich mal einen Radler trinke, dann tendenziell lieber selbst gemixt. Und ehrlicherweise wusste ich auch gar nicht, dass das so gefeiert wird, aber da würde ich mich dann tatsächlich deinem Unverständnis
anschließen. Also, es ist ja in jedem Kiosk gibt's das, glaube ich, irgendwie. Es gibt ja Dinge, die hätten besser in Österreich bleiben sollen. Das gehört dazu.
Und da sind wir quasi auch wieder mit dem nächsten Hinweis auf bestimmte dumme Entscheidungen, die im Laufe der Geschichte getroffen wurden. Ja, gut, besser, Gösser. Und ja, die Folge heute geht eigentlich tendenziell eher nach dümmer Gösser.
Wir machen das, was ihr alle.
Gösser scheint ja irgendwie so ein Universalwort zu sein hinter diesen ganz klassischen Steigerungen. So gut, besser. Ich dachte eigentlich, ja, schon, dass das danach am gutesten kommt oder so ähnlich.
Ja, es ist auch, glaube ich, der einzige Superlativ, der auf ER endet. Also sie hätten wenigstens gut besser am Gösten machen können oder sowas. Oder gut Gösser am besten oder so. Das hätte, glaube ich, auch funktioniert. Naja.
Gösser am Gösten.
Also wir machen jetzt heute das, was ihr eh immer alle wollt. Wir machen Dinge runter. Das kommt immer besonders gut im Internet. Nein, wir versuchen alternative Lösungen zu finden. Sagen wir es doch mal so.
Ja, und wir werden sehr erfolgreich dabei sein. Bis gleich.
Narrenparade, Teil 5.
Hör die Ringe, ruf zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, die absoluten Kenner unter euch werden möglicherweise schon auf den Trichter gekommen sein, dass wir heute eine Folge Narrenparade abhalten, machen, begehen, wie auch immer, was es da noch so an Tunwörtern so gibt. Und ganz kurz für diejenigen unter euch, die dieses Format nicht kennen, es ist folgendermaßen gestaltet. Wir schauen uns Dinge an, die in Mittelerde passiert sind oder die vielleicht auch außerhalb Mittelerdes passiert sind, zum Beispiel in Valinor und wer daran beteiligt war und ob das wirklich so eine gute Sache war oder ob da nicht jemand quasi eher eine Nagetei dann veranstaltet hat.
Oder vielleicht einen Narren an einer Idee gefressen hat und dann aufs Narrenschiff gestiegen ist und auf die Narrensee gefahren ist.
Oder möglicherweise auch einfach selbst ein Narr ist oder war. Häufig sind sie es dann nach dieser Narratei auch gewesen, denn hin und wieder endet sowas auch letal. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren, haben wir mal so rekapituliert, meine Umfrage geschickt und haben von da tatsächlich noch ein paar Fragen. Ist natürlich auch noch was Neues eingefallen. Im Zweifel hält uns bestimmt noch so eine Folge irgendwann mal auch wieder etwas ein. Denn warum es Mittelerde heißt oder der Herr der Ringe, so das erschließt sich dann halt auch nicht mehr ganz, denn eigentlich ist es irgendwie halt Geschichte der Narren.
Wahr.
Und wir fangen an und zwar mit dem ersten Punkt, Überraschung, wäre eigentlich närrischer gewesen, mit dem zweiten anzufangen, aber lassen wir das. Tim, was hältst du denn von der Idee, dass Fingol einen Silmaril zurückholen wollte?
Oh, wir fangen direkt mit was sehr, also keine Sorge, wir werden nicht nur Sachen aus dem Silmarillion heute hier machen. Das wäre, glaube ich, vielleicht die erste Narrei, dass wir damit anfangen. Weil jetzt sitzen die Leute natürlich vor dem Mikrofon und denken sich, oh nein. Nee, Fingol wollte ihn ja noch nicht mal selber zurückholen, sondern hat Bären geschickt, um den Silmaril zu holen. Die Idee ist von vorne bis hinten bescheuert. Also sie führt zum Untergang seines Reiches, sie führt zum Untergang eigentlich aller Elbenreiche so, die damit in Berührung kommen. Sie reißt alte Wunden wieder auf und sie bringt ihm persönlich gar nichts außer den Tod. Also kein voller Erfolg auf ganzer Linie. Es ist auch noch respektlos gegenüber seiner Tochter und seinem ganzen Volk, was er eigentlich beherrschen sollte.
Ja, so macht man einen Narren aus sich und wie eben schon angedeutet, der ein oder andere findet nach seiner Narretei sich dann auch wieder im Reich der Toten, Mandos Hallen,
ja, und so weiter. Also kurz vor den Kontext, die Story ist im Endeffekt folgende. Beren ist ein Mensch, der sich in eine Elbin verliebt, Luthien, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist glaube ich sogar auch im Film. Und sozusagen so ein bisschen die erste Aragorn-Arwen-Story. Ja, und weil das natürlich so ist, wie es ist, hält er bei Thingol, also Luthiens Vater, um ihre Hand an. Und er sagt ja, okay, das können wir machen. So ein bisschen den Elrond da schon vorwegnehmt, nur mit einem anderen Task sozusagen. Wenn du mir halt einen Simmeril, das sind die Steine, die Morgoth, also das große Böse, geklaut hat, bringst. Und dann gehen die halt los und klauen so einen Stein. Was sogar funktioniert, sie klauen den Stein. Aber leider führt das halt zum Untergang der zivilisierten Welt, so, weil die sich dann um den Stein alle streiten, die Elben, Morgoth greift die weiter an, die Zwerge erschlagen die Elben, alles nicht so schön.
Ja, klingt irgendwie nach keiner besonders klugen Entscheidung. Und was ich gerade überlege, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht in einer der Narrenparaden schon hatten. Sollte das der Fall sein, verzeiht uns unsere Narretei. Im Zweifel habt ihr es jetzt halt nochmal gehört, in möglicherweise etwas anders. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal Richtung Auenland. Auch da waren wir in vorangegangenen Folgen schon mal. Aber diesmal steht die Behauptung, dass es nicht die beste Idee war oder vielleicht auch eine der dümmsten Entscheidungen in Mittelerdes Geschichte war, Loco Beutelsend zu verkaufen.
Ja. Ja, ne? Also, ich finde es so halb. Also, Frodo verkauft das ja an die Sackheim-Beutlins, weil das anscheinend so die einzigen Leute sind, die das kaufen wollen. Und da frage ich mich natürlich so ein bisschen, entweder war das eine dumme Idee, weil die ganze Sache, die da rausgekommen ist, am Ende mit der Zerstörung des Auenlands durch Saruman, es ist klar, dass Beutelsend das Zentrum des Auenlands ist. Und wenn ich das einem Loto zur Verfügung stelle, muss ich mich nicht wundern, wenn er da solche Loto-Dinge macht. Und das führt natürlich dazu, also Frodo hat da im Endeffekt das Böse so gesehen gestärkt. Außer, es ist so ein Mietbetrug und eigentlich war Beutelsend bereits komplett herunterbekommen und Loto musste da erstmal viel Geld und Arbeit reinstecken. Dann hätte es zumindest aus Frodos Sinn so kurzfristig Sinn gemacht. Ich glaube, man hätte Beutelsend auch an jemand anderen verkaufen können. Es hätte sicherlich genug Interessenten und Interessentinnen gegeben.
Das ist natürlich möglich, wobei ich mir in dem Zusammenhang auch so ein bisschen die Frage stelle, hat er wirklich, also die Sackheim-Beutlins wären doch auch komplett ausgerastet steil gegangen und hätten, was weiß ich nicht, was gemacht, wenn sie dann am Ende Beutelsend nicht doch irgendwie mal bekommen hätten. Immerhin, sie waren ja schon viele Jahrzehnte stinkig auf Bilbo und dann hat sich das übertragen und da waren sie nochmal 2 Jahrzehnte quasi stinkig auf Frodo.
Ja, also, aber
ich stell dir mal vor, dann kommt da irgendwie ein jemand aus der Familie Stolz.
Ja, aber man hätte ja wenigstens die Leute ärgern können. Die kriegen dann die, also man hätte es ja vor Lotos Augen verkaufen können, aber halt nicht an Loto. Man hätte ihm ja sogar sagen können, hör, komm doch zum Verkaufsgespräch und dann kurzfristig sagen, ah nee, doch nicht. Wir hatten noch ein besseres Angebot gerade reinbekommen.
Ich glaube, da hat einfach die Milde aus Frodo gesprochen. Er denkt sich ja irgendwie, ich will jetzt halt auch nicht der Oberarsch hier sein.
Ja, vielleicht, ja.
Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine der dümmsten Entscheidungen war. Ich meine, Saruman hätte mit Sicherheit auch so genügend Unheil im Auenland anrichten können.
Also, ja, aber er nutzt ja schon Loto als Verbindungspunkt und der wird, also, da ist er natürlich dann der vom Beutelsend, so, ne? Also, ich würde auch nicht sagen, dass das, also vielleicht nicht die dümmste Entscheidung, aber schon ganz weit vorne in den Top 3.
Ich glaube, da gehe ich nicht ganz mit und ich möchte das hier echt irgendwie nicht so ganz angenehm zitronigen. Das ist die ganze Zeit im Mund.
Ja.
Das ist suboptimal. Naja, an der Stelle, Tobi, du hast ja unter anderem unser Komplettpaket abonniert und kriegst dementsprechend selbstverständlich auch jedes Getränk
also,
zugeschickt.
Können wir nicht machen, da müssen wir noch, also müssen wir uns vielleicht noch was Neues ausdenken. Das können die Leute
Wir sind sehr begeistert, dass du so einen Narren an uns gefressen hast und ich hoffe, du verzeihst uns diese kleine Narretei. Ja, eine weitere Sache und das ist ja jetzt so ein Charakter, da würde man vielleicht nicht unbedingt darauf kommen, dass dieses Wesen ein ziemlicher Narr ist und wirklich unverständlich, furchtbar blöde und fatalistische Entscheidungen trifft. Und ich spreche natürlich von Sauron, dem Kurzsichtigen.
So ist er bekannt, ja.
Dem Fall. Was ist denn das bitte für eine Sache, dass du am Eingang des Schicksals erst einfach keine Wachen hast?
Ja, also das finde ich nicht närrisch, das finde ich arrogant.
So One and a Half Hobbit quasi, also Sam und der völlig schon zerstörte Frodo, die können da mehr oder weniger reinspitzen. Die haben sogar noch die Zeit, sich vorher mit Gollum ein bisschen rumzuschlagen.
Ja, also ich ist halt arrogant. Er geht halt einfach, also zum einen, also es ist insofern närrig, dass ihm gar nicht auf die Idee in den Sinn kommt, dass der Ring irgendwie zerstört werden könnte. Das existiert in seinem Portfolio der Möglichkeiten halt einfach nicht. Und das, wenn das nicht existiert, dann machst du dir natürlich auch keine Sorgen, wie du diese Sache absicherst. So, ne? Also insofern ist das ein Folgefehler, würde man wahrscheinlich in einer Mathearbeit schreiben.
Ja, und es ist auch hier wieder ein Narr, der daraufhin quasi sein Ende findet.
Ja, wobei, also ich, wie gesagt, das finde ich, ich weiß gar nicht, wie sehr man das Sauron vorwerfen kann, weil also jede Person auf der Welt arbeitet ja nur in ihrem Horizont und da arbeitet er halt in seinem Horizont und der sieht das halt nicht vor so. Das ist wie wenn du vielleicht, weiß ich nicht, eine Schlange anschreist, dass sie endlich mal ihre Beine benutzen soll zum Laufen. So, das funktioniert halt auch nicht. Und das kannst du mit Sauron halt ganz ähnlich eigentlich übertragen. Nur halt weniger auf die körperliche Schiene, sondern auf die geistige.
Ja, dennoch, also mich lässt das ja gerade nicht wirklich ruhig, sondern ich denke mir halt schon, der hat seine Augen und Ohren überall. Und der hat überall seine Schergen und der hat die Zugänge nach Mordor bewacht und er hat Dinge in Mordor bewacht, aber den Eingang zum Schicksalsberg, wie würde ich, wenn ich so mächtig wäre, ja, wenn ich bin hier, denn ich habe ein ganzes Land, ich bin der dunkle Herrscher, ey, ja, du kannst mir nichts, aber allein aus Prestigegründen würde ich doch da irgendwie zwei Hanseln abstellen.
Aber dass er die Eingänge zum Mordor bewacht, macht ja insofern Sinn, dass er auch einfach befürchten muss, dass er angegriffen wird, militärisch, ich meine, könnt ihr ja mal ausprobieren, versucht man so ein dunkles Reich zu gründen, irgendwann kommen Leute und versuchen das platt zu machen. Aber die greifen ja nicht den Schicksalsberg an, weil wer erobert einen Vulkan? Also wofür?
Berechtigte Frage, das gebe ich zu hier. Aber dennoch, ich denke mir alleine so pro forma und aus Prestigegründen und ehrlich gesagt, da muss doch irgendwas dahin. Also. Naja, und es ist ja auch nicht. Also, wie gesagt, am Ende kostet es Sauron dann in letzter Konsequenz, sagen wir von mir aus, als Folgefehler halt seine Existenz. Insofern schon nicht sehr clever, das nicht bewacht zu haben. Und es sind ja noch so ein paar Sachen. Und zum Thema, ich habe ja eben gesagt, er hat ja quasi seine Augen und Ohren überall. Trotzdem weiß der gute Sauron ja nicht, wo ist denn das Auenland, dieses ominöse.
Ja. Und das hätte man wissen können, ne? Das hätte man, glaube ich, sogar, also zumindest ist das ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, warum, um Gottes Willen, also er stellt fest, er weiß nicht, wo das ist, was ja passieren kann vielleicht, das ist man halt, ne, das kann sein, aber dann schickt er ja einfach nur die Nazgul los, das zu suchen und schickt die einmal so random über die Karte von Mittelerde. Warum fragt man denn nicht einfach jemanden, der es vielleicht wissen könnte? Also ich meine, auch er hat doch Kontakte.
Zum Beispiel Saruman.
Ja, oder, ja. Das passiert ja sogar noch. Aber auch da hätte man ja, also ich meine, als ob der jetzt nicht irgendwie noch jemanden kennt, der das wissen könnte. Also, das ist zwar das Auenland, aber zumindest der Hexenkönig war ja auch in der Gegend irgendwie so mal, ne? Und auch da oben hat er ja irgendwie Mittelsleute und so. Ich denke, wenn er sich da mehr Mühe gegeben hätte und nicht gesagt hätte, die Nazgul, die machen das nämlich schon. Das ist nämlich, glaube ich, der eigentliche Fehler. Warum wird den Nazgul vertraut? Weil ich glaube, das Gehirn ist das Erste, was bei denen weggeschmolzen ist, so im Laufe der Jahrhunderte.
Okay, ja, da gehe ich durchaus mit.
Die erstechen Kissen mit Messern. Ne, egal.
Ja, zumindest handwerklich war es gut gemacht.
Stimmt, kein einziges Kissen blieb am Leben.
Letzten Endes, das ist so ein bisschen, wie die Bürokratie hier in Deutschland funktioniert. So, keine Ahnung, du musst irgendwo in einem öffentlichen Gebäude, sagen wir, eine Steckdose installieren. Dann brauchst du vier verschiedene Stellen, die sich um dieses Problem kümmern. Und jeder hat ihren Handlungs- und Zahlungsstellenraum. Und am Ende ist die Steckdose zwei Räume weiter, 3 Meter Richtung Decke. Und niemand hat einen Fehler dabei gemacht.
Ja, und dann kommt jemand und schiebt einen Schrank davor.
Guter Punkt. Sauron hatte natürlich noch ein Ass im Ärmel und gehört auch dann so, ne? Wir kennen die berühmten gestammelten und geschrienen unter endlosen Qualen und Folter. Auenland, Beutlin, deswegen Sauron auf die Idee kommt, vielleicht könnte der Ring bei irgendjemandem sein, der Auenland heißt und in Beutlin lebt.
Zum Beispiel, ja.
Oder umgekehrt, aber da ja keine Ahnung hat, ist schon die Frage, wieso geht denn so rum?
Es könnte halt auch Vorname und Nachname sein, ne? Wobei ich nicht weiß, ob ihm das Konzept von Vor-Nachname bekannt ist. Das machen ja eigentlich nur die Hobbits.
Im Auenland ist ja zumindest das Land irgendwie drin. Auf der anderen Seite, also es ist Gondor, Rohan, Harad, Lun, Kant, da ist nirgendwo was mit Land.
Das stimmt, im Englischen ist es ja auch Shire, ne? Was jetzt auch zwar Ja, also irgendwie hat er ja verstanden, dass es sich um eine Örtlichkeit handelt. Wir wissen ja, vielleicht hat Gollum ja auch zumindest gesagt, dass das ein Ort ist, so. Oder Beutlin aus dem Auenland.
Ja, oder aber in dem Fall Englisch so Baggins Shire oder Shire Baggins oder so. Dann ist halt die Frage, ist das wirklich ein Name oder hat da vielleicht einfach irgendjemand seine Tasche im Wald verloren? Ja. Zum Beispiel Gollum, ja.
Vielleicht hat Gollum einfach nur sagen wollen, dass er den Ring in einer der Tasche gefunden hat.
Aber vielleicht, aber ganz vielleicht, hat sich Sauron genau das gedacht, so, ne, der Gollum hat den Ring nicht, der hat den verloren, in einem Beutel, in the Shire, und deswegen hat er ihn freigelassen.
Um die Tasche wieder zu finden.
Halt zu folgen, weil er sich denkt, na, der Gollum, der geht zu dieser Tasche.
Ja.
Oder halt vielleicht
den Sauron. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, liebes Mastermind Sauron, die Sache mit dem Gollum, warum wurde er freigelassen? Es ist das Beste, was dir passieren kann, ist, dass er irgendwo in der Wildnis verreckt. Ja, natürlich kannst du sagen, aus Boshaftigkeit, um dem Bösen, dem Guten noch was anzutun. Aber dann kannst du auch einfach deinen Schlägertrupp da hinschicken und die hauen da ein bisschen drauf. Also da brauchst du den Gollum eigentlich nicht für. Und er ist einer, er trägt die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wertvollste Informationen da in Mittelerde. Das lässt du doch nicht einfach so auf den Feind los. Vor allem, wenn du doch weißt, du musst den nur ein bisschen foltern und der fängt an zu reden, so, ja. Oder zu schreien.
Ja, wenn das ja nicht besonders umfangreich war. Ich glaube, da war Sauron auch einigermaßen unzufrieden. Gut, und eine Information noch, es ist ja auch nicht so ganz 100% klar, ist er wirklich freigelassen worden. Es besteht hier die ganz geringe Chance, dass er ausgebüxt ist.
Das stimmt, aber wer büxt aus Mordor aus? Also,
naja, ich glaube, wäre ich in Mordor, und würde ich da sinnlos gefoltert werden, nachdem ich schon gesagt habe, was ich weiß, dann würde ich auch versuchen, stiften zu gehen. Gerade wenn ich jetzt im übertragenen Sinne suchtkrank bin und meinen Schatz zurückhaben möchte. Also ich würde schon sagen, ein Fluchtgrund liegt generell vor.
Ja klar, an den Grund zweifle ich gar nicht. Ich zweifle eher an der Möglichkeit. Also
ja.
Also, vielleicht ein Fluchtgrund ist das liegt auch bei jedem vor dem Gefängnis sitzt so.
Aber vielleicht ist im Endeffekt sind die Folterverliese vom Mordor oder vom Barad-dûr genauso gut bewacht wie die Eingänge zum Schicksalsberg.
Und hier hat man einfach versucht, Gollum im Schicksalsberg gefangen zu halten.
Naja, auf jeden Fall, Sauron, ziemlich großer Narr. Und jetzt haben wir quasi eine Reihe an Leuten, die man Narren nennen könnte. Und ich weiß nicht, so ein bisschen zum generellen Grundverhalten dieses Volkes im Herr der Ringe passt es vielleicht auch einfach so ein bisschen. Eine gewisse Narretei kann ja auch aus, ich sag mal, kontinuierlich fortgeführter Sturheit erwachsen. Und
es gibt sicherlich Leute, die da widersprechen würden, aber der Steffen ist ja heute nicht hier. Daher wird es keiner machen.
Ja, es sind einige heute nicht hier, was sehr schade ist, gerade angesichts der wunderbaren Verköstigung heute. Darum geht es ja gar nicht, sondern wir wollen uns ein bisschen mit dem großen Zwergenreich Khazad-dûm, auch genannt Moria, befassen. Und das ist ja verschütt gegangen. Durins Fluch, der Balrog, hauste ja da und hat die Zwerge gehauen und in die Flucht geschlagen. Aber wie Zwerge so sind, die sagen sich, ey, Moment mal, das ist mein Berg, das ist mein Reich, das ist mein Zwergenstadt. Ich will es zurückhaben. Und so zog zum Beispiel Thor nach Moria und versuchte es, von den Orks wieder zurück zu erobern, die sich da eingenistet haben, nachdem der Balrog die Zwerge ja verjagt hat.
Ja, was man ja irgendwie auch wissen müsste, als Volk, was da vertrieben wurde, von einem riesigen Feuerdämon mit einer Peitsche.
Das ist ja wie sinnvoll
heißt das? Es brennt sich doch ein.
Nee, jetzt.
Ja, also ich weiß nicht, was. Ich weiß auch nicht.
Die sind ja auch von dem einen Feuerviech aus ihrem Erebor-Berg, sind die ja vertrieben worden. Ja. Und dann denken sie sich, nee, komm, wir ziehen durch halb Mittelerde zu dem anderen Berg, wo das andere Feuer
ist. Es war ja Nurstrohr eigentlich, ne? Also insofern, vielleicht hat er sich auch gedacht, er könnte da irgendwie unbemerkt hinkommen. Aber auch dann stellt sich mir die Frage, was will er denn da? Also das stinkt nach Orks. Die ganzen Reichtümer sind sicherlich weg. Da muss er auch von ausgehen. Also ich muss, also da weiß ich wirklich nicht. Das ist eine falsch verstandene Heimatverbundenheit, glaube ich.
Also ich verstehe es halt auch nicht. Was ist die große Motivlage? Und selbst wenn ich auskundschaften wollen würde, ob es die Möglichkeit gibt, irgendwie sich in Moria wieder anzusiedeln, dann hätte ich doch damit gegebenenfalls irgendwie eine kleine Gruppe, also richtig Mittelerde-typisch dann quasi auch, eine kleine, ja, zum Beispiel, eine kleine Gruppe irgendwie an Zwergen zum Beispiel.
Aber das scheint irgendwie so ein Zwergending zu sein, einfach an die Heimat wieder zurückzugehen und dann zu hoffen, dass das schon irgendwie gut geht. Und wenn dann irgendeine Stadt abfackelt, naja, dann ist das halt so, ne? Das ist gut, dass der Balrog nicht Lorien angegriffen hat.
Da schließt sich ja fast die Frage an, jetzt ganz spontan dazu, ob Aule möglicherweise ein ziemlicher Narr ist. Ich denke, da kann man vielleicht auch fast eine Folge mit füllen. Mhm. Was hat Aule alles gebaut und gemacht und erschaffen und durch die Gegend geschickt, was dann am Ende doch eher...
Zumindest eine trägende Figur in der Historie Mittelerdes, prägend.
Das merken wir uns auf jeden Fall mal und das packen wir zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal aus. Aber gut, ne? Thorin, also ich denke, Moria zurückholt vielleicht schlechte Idee oder bestimmt sehr gute Idee. Aber ist ja auch bei weitem nicht der Einzige.
Ja, also ich meine, bei der einzelnen Person, die da vielleicht irgendwie noch versucht, irgendein Erbstück aus irgendeinem Keller zu klauen, kann ich es ja noch halbwegs verstehen. Was ich gar nicht verstehe, ist die Gruppe von Zwergen, die, nachdem sie da vertrieben wurden, dann in dem Tal davor gegen die Orks eine Schlacht schlagen, die sie zwar gewinnen unter großen Verlusten, dann aber realisieren, zu dem Zeitpunkt irgendwie erst wieder, aber gut, sie realisieren es, dass sie nicht nach Moria zurückkommen, obwohl sie die Orks gerade besiegt haben, weil da halt der Balrog drin ist. Und dass man dann 200 Jahre später beschließt, ach, lass doch nochmal gucken, ob das Ding überhaupt noch da ist. Und das dann wieder besiedelt. Also ich weiß wirklich nicht, warum Balin dachte, dass das funktionieren kann. Das. Und sie sind ja dann noch nicht mal daran gescheitert, an dem Riesenproblem. Das haben sie ja irgendwie umgangen sogar noch, weil der Balrog das anscheinend nicht für wichtig genug erachtet hat oder was auch immer. Selbst die Orks waren ja schon zu viele. Also das ist so dermaßen selbst überschätzt, das kann wirklich nur ein Zwerg gewesen sein.
Das definitiv. Und ich kann ja auch genau erklären, wie das gekommen ist. Balin ist nur einer der wirklich wenigen Teilnehmer an einer Geheimoperation der Zwerge, um den Erebor so zu erobern. Haben wir dann quasi wieder das nächste.
Da müssen wir auch mal drüber sprechen. Also ja, ganz ehrlich, was war denn da der Plan eigentlich? Also wir gehen da hin und stehlen ein paar Ringe und ein paar Pokale und dann, der Hobbit wird schon irgendwie richten. Da muss ich sagen, was das Buch angeht, fehlt mir irgendwie eine Erklärung, warum. Warum macht man das so, wie man es macht? Da ist der Film sogar noch besser. Weil da ist der Plan, okay, wir klauen diesen Arkenstein und dann müssen alle Zwerge uns irgendwie in den Krieg folgen und dann greifen wir damit den Drachen an. Dass das auch nicht besonders clever ist, steht vielleicht auf dem anderen Blatt, aber es ist ein Plan. Wir schicken den Hobbit da rein und gucken mal, was passiert, ist kein Plan.
Ja, aber das ist im Endeffekt auch, aber das ist eine Nachgeschichte, die gut gegangen ist.
Außer für die Leute, die in der Seestadt verbrannt sind, aber ja.
Das ist ja für die Geschichte ist das sehr relevant. Ja. So ein bisschen, wie heißt das, ein bisschen Schwund ist immer. Sollte uns, verurteilt uns nicht für unsere lose Zunge heute. Wir trinken Radler. Ich weiß nicht, also ich denke schon, den Zwergen ist ja irgendwie so dieses, das ist unsere Heimat, sehr eingeimpft und Ja, die Zwerge sind halt auch äußerst talentiert irgendwie, sich ihre Heimaten dann abluchsen zu lassen von irgendwelchen bösen Kreaturen, ob das jetzt Drache, Balrog, Orks etc. Jetzt mal ganz streng genommen, der Bundabad-Berg wechselt ja auch mehrfach den Besitzer, bis er dann quasi am Ende für die Zwerge verloren ist. Aber Balin war halt Teil dieser Expedition. Es ist gut gegangen. Also warum nicht nach Moria aufbrechen und es wieder besiedeln, was er ja getan hat? Obwohl er wusste, da sind Orks und Balrog, wie du schon gesagt hast, quasi Selbstüberschätzung. Weil die Orks haben ja scheinbar gereicht. Und daran anschließend wäre so der nächste Punkt. Zum Zeitpunkt von Elronds Rat hat man seit 5 oder 10 Jahren oder so nichts mehr aus Moria gehört. Wie viele?
Ja, sowas irgendwie wird gesagt, ne? Ja.
Also ich meine, seit mindestens 5 Jahren hast du nichts mehr aus Moria gehört. Aber es scheint ja auch nie irgendwie ein Zwerg gesagt, also aus den Eisenbergen, Erebor, Eredluin, gegebenenfalls, wo noch Zwerge sind oder so, hat ja auch niemand gesagt, boah, ja, vielleicht sollten wir mal.
Ja, also das mit dem Nachgucken wäre, glaube ich, auch keine gute Idee gewesen. Weil wenn du schon nichts mehr hörst von denen, was wird wohl passiert sein, so? Also. Ja,
irgendwie. Und über die besonders kluge Entscheidung von den Gefährten, dann durch die Minen von Moria zu gehen, haben wir bestimmt schon mal irgendwo gesprochen. Das machen ja die vielleicht nicht. Aber ja, generell, also Moria ist ja zwischenzeitlich, haben ja auch verschiedene Orkstämme versucht, da irgendwie sich einzunisten. Ich meine, dass auch Sauron irgendwie mal versucht hat,
sich ja, im Zusammenhang mit dem mit Eregion. Das wird man. Über das Thema sprechen wir irgendwann vielleicht nochmal, aber in gewissen Serien wird man das vielleicht sehen, wie er versucht, Moria anzugreifen, weil die Zwerge den Elben zur Hilfe kommen.
Ja, und was wir so alles in allem feststellen können, irgendwie Moria erobern und weiter im Besitz halten, ist eigentlich eine wirklich sehr komplizierte Sache. Das funktioniert für keinen so richtig.
Ja, vielleicht gibt man es einfach auf.
Der leere, ausgehöhlte Berg. Ein paar Punkte haben wir noch und Tim, du hast schon angekündigt, du hast quasi noch einen Überraschungspunkt und wolltest mir auf Teufel komm raus nicht sagen, worum es geht. Also ich persönlich halte dich für einen Narr deswegen, aber du kannst
ja jetzt, gleich, also es,
wenn du magst jetzt, ansonsten hätte ich dir noch 2 andere
Punkte. Okay, ja, nee, wir können das jetzt zuerst machen. Ja, also ihr wisst ja, es gab diverse Adaptionen im also, nee, ich fange anders an. Ihr wisst ja, wir haben dieses Format vor, glaube ich, 2 Jahren mal angefangen und werden das jetzt immer mal so lose, je nachdem, was noch kommt, fortführen. Und es hat sich ja in den 2 Jahren ein bisschen was getan, was so das Fandom angeht. Es sind ja neue Dinge dazugekommen. Und wir können jetzt keine Narrenparade machen, ohne zumindest... Ja, was ist mit diesem Mithrig-Schwachsinn? Was ist mit dem Meteor? Warum nimmt Galadriel Halbrand mit nach Eregion? Nein, also ich glaube, das müssen wir jetzt hier auch nicht ausbreiten, dazu haben wir ja genug Folgen gemacht. Aber ich möchte das Drehbuch von Rings of Power dennoch in diese Reihe mit einfließen lassen, weil einige Dinge bleiben nicht ganz nachvollziehbar. Sagen wir es mal so.
Das habe ich jetzt ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass man da ja quasi eine wahre Goldgrube für das Format hat.
Ja, das ist wahr, aber ich weiß auch wirklich nicht, also...
Ach, ich bin ja auch kein Zwerg, was verstehe ich von Gold.
Ja, es geht ja auch um Mithril und das brauchen die Zwerge nicht, das brauchen aber die Elben, weil die sonst nämlich verschwinden.
Ja.
Das ist so... Also ich meine, um jetzt mal dieses Mithril-Ding kurz zu verteidigen, also sie haben sich ja überlegt, okay, die Elben müssen die Ringe irgendwie schmieden als Antwort auf das Schwinden aus Mittelerde, was durchaus ja so zum einen mit Tolkiens Texten im Einklang irgendwie ist und es ist auch irgendwie ja nachvollziehbar und gibt denen eine Motivation und das ist alles schön und gut. Aber warum denn mit diesem Mithril-Unsinn? Hätte man nicht sich entweder was Neues ausdenken können oder halt das einfach auch offen lassen können im Sinne von, dass das halt Zauberringe sind, dass man nie kein noch weiteres magisches Kristall Metall dafür braucht. Also.
Was ja auch gar nicht so höchst magisch eigentlich ist und vor allem die Anekdote, wie das irgendwie geschehen ist, dass da irgendwie ein Elbenkrieger und der Balrog sich gekloppt haben und dass im Zuge dessen ein Blitz irgendwie entstanden ist, der in den Baum und durch den Baum in die Erde und so ist das Mithril dahin gekommen. Abgesehen davon, dass ich dann die Frage stelle, wo steht dieser Baum, weil eigentlich kann ja nur da dann Mithril irgendwie befindlich sein.
Ja, ne? Moria halt, ne? Und Numenor scheint es anscheinend auch noch einen Balrog gegeben zu haben.
Fragen. Im Nebelgebirge, das ist ja auch für seinen Baumbewuchs bekannt.
Ja. Ja, diese ganze Nummer ist. Also, es sieht natürlich irgendwie nice aus, aber nur ein paar schöne Shots machen halt noch keine gute Serie. Also.
Weiß nicht. Also, wenn ich mir, ich weiß, ja, wir nehmen diese Folge auf. Aktuell findet hier in Deutschland die Europameisterschaft 2024 statt. Und vor nicht allzu langer Zeit fand das Achtelfinalspiel zwischen Dänemark und Deutschland in Dortmund statt, wo es auch ein ziemliches Gewitter gab und wo auch der Blitz eingeschlagen ist. Wir machen uns demnächst auf jeden Fall mit Hammerschaufel, Meißel und Spitzhacke und natürlich Steffen auf den Weg ins Westfalenstadion da, um danach Mithril zu schürfen, denn auch wir wollen Ringe haben.
Korrekt.
So, können wir jetzt wieder zu anderen potenziell dummen Entscheidungen in Mittelerde oder nach Latein übergehen?
Ja, sprechen wir über den Meteor? Nein.
Und wir wollen irgendwelchen Bootsfahrten mit Ungeheuern oder so ändern. Wir begeben uns auf ganz komische Pfade. Aber apropos Pfade, den Weg, also die Pfade der Toten zu betreten und zu beschreiten, ist das eine dumme Entscheidung oder
ich ist das, ja das bewusst
eigentlich eine sehr kluge Entscheidung?
Über wen sprichst du?
Ich habe einfach nur deinen Punkt
über. Ja, ich weiß, weil ich möchte gar nicht Aragorn hier schämen. Ich wollte nur, also wir sind ja auch irgendwie, also wir machen ja das hier mit diesem Genussmittel-Podcast und so.
Hab's ja extra
generell. Und das muss man natürlich auch sagen, auch unter dem Einfluss von gewissen Genussmitteln trifft man dumme Entscheidungen. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, falls ihr besoffen schwört, in einer Halle auf Todespfade zu gehen, ihr müsst das nüchtern nicht machen. Ihr müsst das auch nicht sofort betrunken machen. Man kann dann auch noch Nein sagen im Nachhinein. Und man muss dann nicht mit den Fingern in die Wand gekrallt auf den Pfaden der Toten mit gebrochenen Beinen verrecken. Ich meine diese Beschreitung der Pfade der Toten. Wir sehen, also kurz zum Kontext, Aragorn geht ja über die Pfade der Toten, um die, das will ich auch gar nicht anzweifeln, das ist irgendwie, das ist, ihm ist klar, das wird funktionieren, so, das kann zumindest funktionieren, die müssen ein großes Risiko eingehen, keine Frage. Aber da treffen sie auf, finden sie ein Skelett. Und das sind die Überreste von Baldur, das ist der Enkel von Eorl dem Jungen, also dem Gründer von Rohan, und die haben halt diese Halle gebaut. Und dann hat er halt beim Eröffnungsfest der Halle, nachdem die sich irgendwie weggesoffen haben, gesagt, ja, pass auf, ich gehe jetzt auf die Pfade der Toten. Und dann sagten erst alle, ja, machst du eh nicht. Und dann ging er ein paar Tage später auf die Pfade der Toten und starb da, überraschenderweise. Und
schaffen wir es hier vielleicht irgendwie Dumb Ways to Die einspielen?
Ja, es ist wirklich, also es ist nicht die klügste Idee, das dann auch noch zu machen. So, sagen wir es mal so.
Ja, das ist wahr. Und dann noch ein Punkt, und wir sind eben mal die Liste von vor etwas mehr als 2 Jahren durchgegangen. Auch den haben wir da unter anderem gefunden. Und zwar geht es da so ein bisschen um die Zeitlinie. Und die Erben Elendils, wovon ja Aragorn quasi dann, oder von mir aus auch Isildurs Erben, von Aragorn ja am Ende der Letzte ist. Und ich glaube, uns wurde da ein Vergleich zugesandt, dass es im Endeffekt, dass Aragorn sich quasi als der Erbe Elendils ausgibt. Er hätte einen ähnlichen Stellenwert, wie wenn jetzt einer hinkäme und dir und sagen würde, ja, ich bin ein Nachfahre von Ramses dem Zweiten. Also eines ägyptischen Pharaos.
Ja, weil es ist halt, es gibt halt 3000 Jahre, nein, aber Aragorn, die Nummer, das ist zumindest mal 1400 Jahre her, dass die noch irgendwas, oder? Das ist schon recht lange. Das ist Antike von uns aus gesehen noch, also.
Ist das da eigentlich ausgesprochen dumm? Und da frage ich mich auch so ein bisschen, wie ist denn das geschehen, dass das so eindeutig oder halt auch nicht nachvollzogen werden kann, weil es ist ja schon irgendwie ziemlich blöd, irgendwie. Jemand, der sagt, ja, pass mal auf, ich bin übrigens hier der Erbe von dem, der hier vor, keine Ahnung, 3000 Jahren roundabout abgenippelt ist.
Ja, und dann habe ich noch hier so ein Schwert, aber das Schwert ist mir irgendwie kaputt gegangen. Das passt jetzt irgendwie ganz gut aber in die Story. Und ich habe noch einen Ring und so. Also er hat ja schon irgendwie Erbstücke, aber die könnte man natürlich auch einfach klauen. Er hat den einzigen Vorteil, dass die Leute das anscheinend ja Elrond und so den Leuten, die das auch tatsächlich bezeugen können, glauben. Und trotz allem muss man ja sagen, ja und, nur wenn, selbst wenn das alles wahr ist, nur weil jemand sagt, er ist der Nachfahre von jemandem, der vor 1400 Jahren hier König war, heißt das ja nicht, dass das ein guter König ist. Also man hätte natürlich auch sagen können, ja, schön und gut, aber eigentlich läuft es ja bis jetzt ganz okay. Ja, gut, die Leute in Gondor hatten jetzt Denethor, das ist natürlich auch nicht unbedingt, die Latte liegt nicht hoch, das ist auch wahr, ne? Aber man hätte es ja auch mal irgendwie noch mit einer anderen Regierungsform noch probieren können.
Ja, wobei, also ich denke mir halt auch, wer hat das denn über diese, sagen wir mal, aus 1500 Jahre, wer hat das denn da nachvollzogen? Und wie war da potenziell, du hast jetzt Elrond genannt, der wäre jetzt auch der Erste, der mir irgendwie in den Kopf kommt, so nachdem dann irgendwann Angmar, Arnor zugrunde gegangen sind, Gondor seinen letzten König verliert. Also meldet sich dann irgendwie alle 10 Jahre oder so einfach ein entsprechender Erbe mit seinem Familienstamm.
Ja, bei ganz Elrond. Ehrlich, da müssen ja wirklich ein paar Imposter auch unterwegs gewesen sein, oder? Also, als ob Aragorn der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Es waren bestimmt so ein paar Abenteurer, die dann gesagt haben, ja, ich bin jetzt hier mein Schwert, das habe ich auch kaputt gemacht, extra für euch.
Und das hat es möglicherweise irgendetwas mit, ich weiß es nicht, einem bestimmten, und mit Aura meine ich jetzt nicht irgendwas besonders Esoterisches, sondern irgendwas, was halt Helm tatsächlich, also die Helme sind ja der Natur verbunden, und spüren Dinge und spüren halt auch mächtige, gute oder böse Wesen und so weiter, haben beschränkten Zugriff auf Magie. Kann es sein, dass das vielleicht irgendwie was ausmacht, weil zumindest Elrond kannte ja Elendil?
Ja, die sind halt auch einfach so alt, so, ne? Also das heißt, hat das ja einfach miterlebt, so. Ich glaube, das ist eher so der Point.
Also, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, wenn es dem da im Knie juckt, wenn der Aragorn in seiner Nähe ist, oder in der Faust, wenn er in der Nähe seiner Tochter
ist. Also ich meine, das ist natürlich auch erst befangen. Er hat den nun mal aufgezogen, vielleicht hat er da auch einfach irgendjemand aus dem Wald geholt und gesagt, ja, das ist jetzt hier der Erbe. Am Ende scheint er damit durchgekommen zu sein. So, also wir wissen gar nicht, ob Aragorn wirklich der richtige Nachfahre der Könige ist. Alle behaupten das, aber man muss natürlich das auch mal ein bisschen kritischer hinterfragen.
Wobei, also ja, wir können es kritisch hinterfragen, aber es gibt ja auch weitere Hinweise. Also erstens erscheint Also, er kommt ja wirklich aus dieser Linie der Dunedain mit besonders langem Leben gesegnet, was er und er halt nochmal ganz speziell, das deutet ja schon auf einen gewissen Verwandtschaftsgrad oder näheren Verwandtschaftsgrad hin. Dann die Erbstücke, also sprich Narsil, beziehungsweise dann Anduril, der Ring von, wie heißt
der? Barahir, ja.
Barahir, dann letzten Endes gibt es ja zumindest in Gondor die Prophezeiung, dass der König ein großer Heiler ist und nach der Schlacht von Minas Tirith in den Häusern der Heilung ist der Aragorn da, der dann mit Königskraut auch die Verwundeten versorgt und halt nicht als großer König kommt, sondern sich erstmal zurückhält, ja.
Das steht aber, glaube ich, nicht in der Prophezeiung, dass er sich zurückhält, so.
Nee, aber in dem Fall kommt er nicht als König, sondern als Heiler. Das
Ach so, ja. Ja.
Weil er geht nicht durch Stadt vor und sagt, ja, hallo, ich bin übrigens Aragorn, ich bin der König, hier ist das Schwert, das hat bei den Toten da im Hafen schon funktioniert, geh jetzt bitte auch. Sondern er kommt und heilt erstmal und macht ganz Piano und überzeugt so ja auch sehr schnell dann das Volk.
Ja, aber ich würde trotzdem nochmal, also klar, anscheinend, so zumindest wie Tolkien das schreibt, hat er dann auch irgendwie das ist auch eine gute Regierungszeit dann unter ihm, aber also hätte ja nicht sein müssen. Also hätte ja auch sein können, dass das trotzdem irgendwie problematisch gewesen wäre.
Ich meine, das könnte so eine Geschichte sein, wie mit Ärzten, die irgendwie über ihr gesamtes Arztdasein eine ganz hervorragende Arbeit machen und am Ende stellt sich heraus, dass sie nie ein Medizinstudium besucht haben.
Ja, genau, nur andersrum vielleicht. Auch vielleicht ist es ja echt der Erbe, aber er macht ganz miserable Arbeit.
Ja, macht er ja nicht.
Genau, aber hätte ja, also, ne? Gab es eigentlich keinen Hinweis, außer dass er der Erbe ist, so dass er das gut machen wird.
Das stimmt. Ich hätte an der Stelle jetzt keinen Punkt mehr hier aufgeschrieben. Wie schaut es bei dir aus? Und ich denke, bevor wir irgendwie in die in bestimmte Ressourcengruben zu diesem Thema nochmal tiefer einsteigen, verschieben wir das vielleicht auf eine irgendwann in Zukunft stattfindende weitere Folge der Narrenparade. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Hoffentlich war es unterhaltsam für euch. Falls ihr noch Ideen habt, was eine richtig dumme Entscheidung in Mittelerde, in Valinor oder dazwischen war, dann haut in die Tasten, schreibt uns gerne. Wenn ihr unsere persönlichen Kontaktdaten habt oder so, keine Ahnung, ruft an oder was auch immer, meldet euch auf jeden Fall gerne.
Ein Hilfetelefon einrichten.
Und wer setzt sich da dran?
Ja, ich würde da einfach irgendeine Telefonnummer reinschreiben und dann wird irgendjemand, also muss ja niemand von uns machen.
Also sehr böse. In der Zwischenzeit kann ich euch ganz herzlich empfehlen, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an, guckt mal in die Serie rein und vor allem hört weiter uns, also hört ihr den ein unerwarteter Podcast. Beim nächsten Mal, wenn wir euch jetzt nicht zum Narren halten, gibt es dann tatsächlich die Folge zum Hexenkönig. Bis dahin ist noch ein klein bisschen Zeit vom Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, weil jetzt hier die Sommerferien anstehen, gegebenenfalls Urlaube, Lager etc. anstehen. Deswegen haben wir ein klein bisschen vorproduziert. Aber seid euch sicher, wir kommen wieder und der Hexenkönig kommt auch beeindruckend häufig wieder.
Ja, man muss natürlich erstmal verloren gehen, um wiederzukommen, ne?
Ja, oder untergehen. Wer auch immer wieder kommt, wenn auch eher knapp als besonders pünktlich, ist ein Zauberer, der nie zu spät kommt. Und was mir gerade einfällt, ich glaube, die Gandalf-Folge, die erste, hieß Hört ihr Narren.
Das war.
Schaffen wir es irgendwie, Gandalf mal als Special Guest hier hinzubekommen?
Das wäre zumindest eine närrische Entscheidung. Wahrscheinlich nicht, schätze ich. Wir sind gar nicht in den unsterblichen Landen.
Sehr bedauerlich. Dann wird er wohl nicht kommen und ansonsten behaupten wir beim letzten Mal einfach, er wäre gekommen, aber dass er sich verspätet.
Ja.
Ja, und
aber verspätet sich doch.
Machen ihm seine Reputation.
Das können wir besonders gut.
So ist es. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht es gut. Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Like den Podcast auf Instagram, folgt Hör die Ringe auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch Bewertungen sind immer herzlich willkommen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr euch ein Steady-Abo holt. Damit kann Hör die Ringe die Technik weiter aufrüsten, neue Mikros kaufen und so weiter. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.